Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Ihr seid wieder richtiger Radiosender Radio X. Radio X gibt es auf FM 91,8, DAB Plus oder als Livestream unter www.radiox.de. Die Sendung heute könnt ihr über Radio X Plus 7 nachhören, wenn ihr gerne wollt oder später eingestiegen seid oder einsteigen wollt. Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt für den Freitag im Monat, Uhrzeit 16 bis 17 Uhr. Herzlich willkommen in den ersten Frühlings-Hoffentlich-Tagen. Der Titel unserer heutigen Sendung lautet Frieden schaffen ohne Waffen, eine alte Forderung, nach wie vor aktuell, Ausrufezeichen. Greenpeace wird gemeinhin als Umweltschutzorganisation wahrgenommen und engagiert sich ja auch seit Jahren, Jahrzehnten, für eine bessere Umwelt in verschiedensten Bereichen, die eben zum Umweltschutz dazugehören. Seit einiger Zeit widmet sich die Organisation jedoch wieder verstärkt dem Thema Frieden und damit verbunden auch der Abrüstungspolitik. Oberstes Gebot für Greenpeace ist die Gewaltfreiheit. Die steht bei all den Aktionen. Mögen diese für die KampagnengegnerInnen noch so unangenehm sein, an erster Stelle also diese Gewaltfreiheit. Mit Blick auf die Abrüstungspolitik fordert Greenpeace von der Bundesrepublik Deutschland ein ausnahmsloses Rüstungsexportverbot in sogenannte Drittländer. Über die verschiedenen Aspekte und Teilbereiche der Friedenspolitik sowie was Friedens mit Umweltpolitik zu tun hat, darüber möchte ich in der heutigen Sendung sprechen mit dem Johannes Reinhardt, der jetzt gerade anruft. Ich gehe jetzt mal in die Leitung und guck mal, dass man das irgendwie hinbekommt. Hallo?
Ja, hallo Otto, hörst du mich jetzt?
Herzlich willkommen, herzlichen Glückwunsch, würde ich sagen, für mich, dass ich das jetzt gerade hinbekommen habe.
Ja, super.
Ja, wunderbar. Ich habe gerade eben anmoderiert. Du weißt ja, wie es darum geht. Greenpeace als Umweltschutzorganisation widmet sich jetzt mehr oder wieder, muss man sagen, in Klammer, verstärkt dem Thema Frieden und Abrüstungspolitik. Gibt eine Forderung von Greenpeace für ein strengeres Rüstungsexportgesetz. Und also aktueller Anlass heute ist eben auch die bevorstehenden Ostermärsche. Darüber wollen wir später nochmal reden, ob und wie die stattfinden. Dann wollen wir gleich mal einsteigen ins Thema, Joe, zum Einstieg und auch für einen kurzen Rückblick. Zurück zu den Wurzeln oder gehen Greenpeace die Themen aus?
Nein, ganz und gar nicht. Man hat nur im Laufe der Zeit auch festgestellt, dass wenn wir uns für Klimaschutz und Umweltschutz einsetzen weltweit, das nur funktioniert, wenn auch abgerüstet wird, beziehungsweise ohne, oder um es mal ganz plakativ zu formulieren, ohne Frieden gibt es keinen Klimaschutz und ohne Klimaschutz gibt es keinen Frieden. Oder ohne Umweltschutz gibt es keinen Frieden, genau. Und ohne Frieden gibt es keinen Umweltschutz. Das eine bedingt einfach das andere. Ja, das sind sozusagen eineiige Zwillinge. Und Greenpeace kommt ja ursprünglich auch aus der Friedensbewegung.
Ja, das waren die Ursprünge von damals in den Anfang der 70er Atombombenversuche in Kanada.
Die ersten Greenpeace-Demonstrationen richteten sich gegen amerikanische Atombombentests vor Alaska und das erste Schiff, was Greenpeace dort hingeschickt hat, um dort friedlich zu protestieren, kam aus Kanada mit Kanadiern und Amerikanern gemeinsam an Bord.
Okay, dann kommen wir mal in die Gegenwart oder nähere Vergangenheit. Wir leben in Europa ja seit Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 in einer weitestgehend friedlichen Weltregion und auch einer Zeit. Das ist ja allerdings nur ein stark eingeengter Blick auf die Welt, oder?
Allerdings, denn Gott sei Dank haben wir in Europa schon seit vielen Jahrzehnten Frieden, aber andere Konflikte, die weltweit passieren, und das Heidelberger Institut für Konfliktforschung hat ja erst gestern oder vorgestern neue Zahlen veröffentlicht. Es gibt im Moment auf der Welt 21 größere bewaffnete Konflikte, aus unterschiedlichsten Gründen, und die berühren uns schon. Ich nenne mal ein ganz prominentes Beispiel, und die Zuhörerinnen und Zuhörer unter uns, die schon ein bisschen, sage ich mal, die in meinem Alter sind, werden sich erinnern. Die prominentes Beispiel dafür ist 1973 die Ölkrise. Da wirst du dich auch dran erinnern können. Damals sind wir auf der Autobahn spazieren gegangen, beziehungsweise sind da Fahrrad gefahren, was wir vielleicht heute aus Klimaschutzgründen auch wieder gern tun würden.
Sollten.
Müssten eigentlich.
Ja, genau.
Und das war die Folge eines des Nahostkonfliktes. Ja, wo man dann eben gesagt hat, wir drehen den Europäern oder den USA den Ölhahn zu, wenn die sich nicht in einer bestimmten Art und Weise verhalten. Ja, also das ist nur ein prominentes Beispiel von vielen, dass durchaus Konflikte außerhalb Europas auch große Auswirkungen auf uns hier haben können.
Teilweise schon haben und unter Umständen eigentlich in näherer Zukunft oder nicht allzu ferner Zukunft noch mehr aufschlagen könnten. Es gibt da Ressourcenknappheiten. Welche Bereiche, drängen sich da auf oder stehen da im Vordergrund?
Ein Stichwort habe ich schon genannt, also Öl, die fossilen Brennstoffe, dann andere Rohstoffe wie beispielsweise, was für die Elektronikindustrie ja sehr wichtig ist, seltene Erden. Darüber hinaus, und das ist auch etwas, was der ehemalige Direktor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, Klaus Töpfer, der ja auch mal deutscher Umweltminister war, gesagt hat, einer der nächsten größeren Konflikte, die wir ja hoffentlich nicht erleben, könnte um Wasser geführt werden. Da gibt es auch heute schon Ansätze, was die Diskussion um Wasserrechte anbelangt. Ich nenne mal als Beispiel die Türkei. Die großen Flüsse Euphrat und Tigris entspringen in der Türkei. Dort gibt es sehr viele Staudämme. Die Türkei kann bestimmen, wie viel Wasser in den Irak oder Syrien fließt. Es gibt ähnliche Problematiken in Lateinamerika, wo auch durch zunehmende Klimaveränderungen in Teilen das Wasser knapp wird. Ein weiteres Beispiel ist Afrika, ist der Nil. Äthiopien hat gerade am Oberlauf des Nils einen großen Staudamm gebaut. Das finden die Länder, die am Unterlauf des Nils liegen, zum Beispiel Ägypten, nicht so toll und haben schon den Zeigefinger gehoben und gesagt, liebe Leute, staut bloß nicht so viel Wasser auf, damit hier bei uns nach wie vor genügend Wasser ankommt. Also da gibt es eine ganze Kette von Beispielen, die man aufführen könnte.
Da geht es ja dann auch beim Thema Wasser um fruchtbares Ackerland, wo gerade der Nil ja doch dafür steht, dass der dort für einigermaßen einkömmliche Lebensmittelproduktion.
Ja, sicher, ganz genau. Das ist eigentlich die Lebensader für viele Millionen Menschen. Und wir alle wissen, wenn Wasser knapp wird, dann hat das mitunter katastrophale Folgen für die Menschen.
Könnte denn die, um jetzt nochmal kurz auf das Öl zurückzukommen, Energieerzeugung, könnte denn die Umstellung auf erneuerbaren Energien ja sowas wie Friedensarbeit sein?
Unbedingt. Wir müssen unbedingt die Energiewende schaffen und wegkommen von den fossilen Energiequellen. Dann machen wir uns unabhängig. Wir hier in Deutschland können ja zum Glück schon einen Teil unserer Energie aus erneuerbaren Energien erzeugen. Das muss natürlich noch mehr werden. Wir brauchen 100% alleine schon aus Klimaschutzgründen. Da müssen wir hinkommen. Wir haben dafür die Technik. Wir haben die finanziellen Möglichkeiten. Wir müssen es einfach nur machen.
Der Klimawandel, das hattest du vorher schon kurz angedeutet, verschärft ja auch Konflikte in, ja jetzt schon kann man wohl sagen, in verschiedenen Weltregionen. Welche sind denn das? Ja, mir fällt kein besseres Wort ein wie bevorzugt. Oder wo es sich zumindest jetzt schon sichtbar ist, dass der Klimawandel zu Konflikten führt.
Da fallen mir auch auf Anhieb zwei Beispiele ein. Einmal der Darfur-Konflikt, der hat auch was durchaus. Einer der Gründe dafür ist der Klimawandel beziehungsweise die zunehmende Wasserknappheit. Das ist einer der Auslöser dieses Konfliktes. Und einer der Mitauslöser des Konfliktes in Syrien ist auch die lang anhaltende Trockenheit, die es in Teilen Syriens gegeben hat, was dazu geführt hat, dass viele Bauern eben nicht mehr ihr Land bestellen konnten, sind dann in die Städte gegangen. Es hat Bevölkerungswanderungen innerhalb Syriens gegeben, woraus dann und aus vielen anderen Gründen, wie wir heute wissen, dieser schreckliche Konflikt entstanden ist und der auch viele Menschen dazu bewegt hat, eben ihre Heimat zu verlassen. Es gibt eine Reihe von Orten auf der Erde, wo es auch, ich sag mal, brodelt und die Gefahr besteht, dass wir dort ähnliche Entwicklungen sehen könnten.
Ja, das war jetzt wäre meine nächste Frage. Das ist ja schon ansatzweise, was du eben sagtest. Der Klimawandel führt ja auch oder wird prognostiziert, dass er dazu führt zu Bevölkerungsbewegungen. Ich drück's mal moderat aus.
Richtig. Wobei es gibt ja heute schon oder die Vereinten Nationen sagen, dass es heute schon viele Millionen sogenannte Klimaflüchtlinge gibt. Also Leute, die ihre Heimat verlassen müssen, weil sie dort eben aufgrund von klimatischen Bedingungen, entweder häufige Überschwemmungen oder lange Trockenheitsphasen, weil sie dort nicht mehr genug Nahrungsmittel produzieren können. Und dann gehen sie irgendwo anders hin, wo die Bedingungen besser sind.
Was sind denn die Ziele von einer in dieser Richtung oder orientierten Klima-, Umwelt-, Friedens-, Abrüstungspolitik? Was sollte man oder was möchten wir denn damit erreichen?
Also als erstes müsste man friedliche Konfliktlösungsmöglichkeiten nutzen, um eventuell entstehende oder aufkommende Konflikte sozusagen im Keim zu ersticken, damit es gar nicht erst zu bewaffneten Konflikten kommt, weil dann verstärken sich ja auch Flüchtlingsbewegungen, das wissen wir ja aus der Vergangenheit und aus der Geschichte. Und deswegen muss ein Ziel sein, auch dafür zu sorgen, dass Waffen gar nicht mehr in bestimmte Regionen kommen, wo die Gefahr solcher Konflikte besteht, damit man eben diese ganzen Geschichten friedlich und am Verhandlungstisch regeln kann. Denn alles, dieses gute alte Sprichwort heißt, wer miteinander redet, der schießt nicht aufeinander. Also verhandeln ist immer besser als schießen.
Ja, da gibt es auch noch das nette Zitat vom Willy Brandt, das hatte ich mir jetzt noch irgendwo aufgeschrieben. Ich hoffe, ich finde es jetzt gleich auf den Anhieb. Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts oder irgendwie so in der Richtung.
Ganz genau.
Es zielt ja wahrscheinlich dahin, dass wir weltumspannend, globusumspannend ein verträgliches Miteinander und Zusammensein ermöglichen durch eine entsprechende Abrüstungsfriedenspolitik. Zeigt sich jetzt gerade anhand der Pandemie wohl relativ deutlich, oder?
Absolut. Vor einigen Tagen hat beispielsweise die britische Regierung angekündigt, die Anzahl ihrer Atomsprengköpfe zu erhöhen, also noch mehr neue Atomwaffen zu bauen. Das ist auf großes Unverständnis auch bei vielen Menschen in Großbritannien gestoßen, die dann gesagt haben, gebt das Geld lieber den Krankenschwestern und Ärzten in unseren Krankenhäusern in Großbritannien. Die haben viel mehr für die Sicherheit Großbritanniens geleistet in den letzten Monaten, als jede Atombombe es jemals tun könnte.
Gut, schönen Dank mal bisher, Joe. Du bleibst in der Leitung. Ich mache jetzt mal etwas Musik. Das war jetzt mal so der allgemeine Einstieg. Wir sprechen nachher dann über den ein oder anderen Aspekt von Friedens- und Abrüstungspolitik. Ich habe hier jetzt ein Stück vom David Bowie. Das hatte der damals in Berlin geschrieben. Der war in Berlin zu Zeiten des Mauerfalls. Der Mauerfall steht ja symbolhaft für Ende des Kalten Krieges und so weiter. Und das Stück heißt Heroes, eine Sekunde. So, das war jetzt vorher ein Fauxpas, professionelle DJs machen das, über die Musik drüber sprechen. Ich bin kein Professioneller, aber das kann ich auch. Okay, Joe, wir machen weiter. Bisher hatten wir mal so generell über das Thema Frieden, Abrüstung und so weiter gesprochen. Greenpeace hat eine Friedenskampagne gestartet. Zunächst mal grundsätzlich die Frage, ist es gemeinsam mit anderen Organisationen, Initiativen oder nur Greenpeace?
Nee, das ist schon eine Kampagne, die so angelegt ist, dass es Zusammenarbeit mit vielen anderen Organisationen gibt. Ich sage jetzt mal Beispiele IPPNW oder auch ICAN, die ja den Friedensnobelpreis bekommen haben für ihre Arbeit zur Abschaffung aller Atomwaffen. Oder auch aus dem kirchlichen Bereich, Brot für die Welt, Miserior, Pax Christi und so weiter. Es gibt auch regelmäßige Treffen zwischen den einzelnen Organisationen, um sich abzusprechen, was man jetzt wie wo am besten gemeinsam macht.
Okay, da gibt es drei verschiedene Aspekte oder Schwerpunkte bei dieser Kampagne. Wir fassen mal die ersten beiden zusammen. Da geht es um Atomwaffen. Einmal Überschrift Abzug aller US-Atomwaffen aus der BRD und zum zweiten Unterzeichnung des UN-Atomwaffenverbotsvertrags. Die Bundesrepublik Deutschland ist ja nicht im Besitz von Atomwaffen. Allerdings gibt es da sowas wie die erweiterte oder technische Teilhabe. Was ist darunter zu verstehen?
Darunter ist Folgendes zu verstehen. Wir haben hier in Deutschland einen Luftwaffenstützpunkt in Büchel in Rheinland-Pfalz in der Nähe von Trier. Dort lagern etwa 20 amerikanische Atombomben und es sind dort Kampfflugzeuge der Bundeswehr stationiert. Und im Kriegsfall ist der Plan, dass diese amerikanischen Atombomben, die durch amerikanische Soldaten bewacht werden, dann in die deutschen Flugzeuge hineingeladen werden. Die werden dort dann befestigt und werden durch amerikanisches Militärpersonal auch scharf geschaltet. Und die deutschen Piloten sollen dann mit den deutschen Kampfflugzeugen diese Atombomben zu ihrem Zielort bringen. Das versteht man grob gesagt unter der sogenannten nuklearen Teilhabe.
Eine mögliche aktive Teilnahme der Bundesrepublik an atomarer Abschreckung an der Vorbereitung von Atomwaffeneinsätzen. Du hattest gerade eben erwähnt, den Standort Büchel in Rheinland-Pfalz. Gibt es denn, also der ist ja schon seit Jahren in der Diskussion. Das wissen die Leute, die ein bisschen ein Auge auf das Thema haben, schon. Aber gibt es denn noch weitere Standorte hier in der Bundesrepublik?
Also technisch gesehen könnte man das, was in Büchel jetzt gemacht wird, könnte man auch zum Beispiel im Luftwaffenstützpunkt Nörvenich in Nordrhein-Westfalen machen. Dort gibt es auch entsprechende Anlagen, vergleichbar wie in Büchel oder auch Rammstein. Die hätten die Voraussetzung, genau das Gleiche zu machen, was wir aus Büchel kennen.
Also letztendlich Atomsprengköpfe stationieren.
Stationieren, genau, in entsprechenden Bunkern mit den entsprechenden Sicherungsmaßnahmen. Weil es handelt sich dort auch um Flugplätze. Also das, was in Büchel möglich wäre, wäre noch an dem einen oder anderen Standort auch möglich.
Was trägt denn die Bundesrepublik an dem Komplex bei? Also wartet die Bomben oder was? Welches ist die
Datei? Die Bundeswehr wartet die Flugzeuge, stellt also die Flugzeuge zur Verfügung und die Piloten. Die US-Truppen warten die Atomwaffen und bewachen die auch. Und diese Atomwaffen, das ist im Moment auch groß in der Diskussion, sollen modernisiert werden. Das heißt, es ist vorgesehen, die in die USA zurückzubringen und dort so zu modernisieren, dass man die Zielgenauigkeit dieser Atomwaffen verbessern kann und dass es möglich ist, noch bis kurz vor dem Einsatz dieser Waffen technisch einzustellen, wie stark die Explosion dieser Atombomben sein soll. Es handelt sich um Atombomben, die natürlich um ein Vielfaches die Hiroshima-Bombe übertreffen können.
Ist denn etwas bekannt über mögliche Ziele, wenn die jetzt hier von Deutschland, von der Bundesrepublik aus eingesetzt werden? Wo diese Ziele liegen?
Ja, das sind sozusagen auch Ziele, wie man sie schon aus dem sogenannten Kalten Krieg her kennt. Also Ziele möglicherweise in Osteuropa, auf russischem Territorium oder auch anderswo. Das sind natürlich Sachen, die sind streng geheim. Und da an Infos zu kommen, ist extrem schwierig.
Es wird wahrscheinlich bei den Kosten für das alles auch nicht gerade jeden Tag in der Zeitung stehen, oder? Was das alles kostet.
Nein, die Stationierung dieser Waffen und so weiter, das wird natürlich auch leider Gottes weitestgehend dem deutschen Steuerzahler in Rechnung gestellt. Und das sind jedes Jahr also viele Millionen Euros, die wir durchaus sinnvollerweise woanders brauchen könnten.
Diese Debatte um den den Abzug der Atomwaffen, die gibt es ja schon länger, genauso wie eben die nicht atomare Teilhabe drum und dran. Gibt es da Umfragewerteergebnisse, wie die Bevölkerung in der Bundesrepublik steht, einmal zum Thema Atomwaffenabzug?
Also, Greenpeace hat selbst Umfragen in Auftrag gegeben, was das Thema anbelangt. Und die große Mehrheit der Bevölkerung, also über 70% ist für den Abzug der amerikanischen Atomwaffen aus Deutschland und ist auch dafür in der übergroßen Mehrheit, dass Deutschland den Atomwaffenverbotsvertrag bei den Vereinten Nationen, den es ja seit einiger Zeit gibt und den viele Staaten schon ratifiziert haben, dass Deutschland auch diesen Vertrag unterschreibt.
Ja, da wollte ich jetzt genau auf den nochmal kurz eingehen oder auch länger, je nachdem, was du dazu sagen möchtest. Was ist denn dieser Atomwaffenverbotsvertrag? Was steht denn da drin? Also so im Wesen, der Kern dieses Vertrags. Der wird sicher viele hundert Seiten lang sein.
Ja, das ist in einem Satz zusammengefasst. Der Atomwaffenverbotsvertrag verbietet den Staaten, die ihn unterzeichnet haben, die Herstellung, Lagerung und Einsatz von Atomwaffen.
Und wenn ich mich jetzt sehr richtig erinnere, ist mir jetzt gerade ein, der ist doch erst vor nicht allzu langer Zeit rechtskräftig geworden, weil eine genügend Anzahl von Staaten den unterzeichnet haben.
Richtig.
Das und die BRD aber noch nicht.
Nein, bislang hat Deutschland den noch nicht unterschrieben und das ist auch das Ziel der Friedensbewegung, der Organisationen wie Greenpeace und anderer Organisationen, die Politik dazu zu bewegen, diesen Vertrag eben zu unterschreiben. Interessant ist, dass wir seit über 50 Jahren schon einen anderen Vertrag haben, nämlich den sogenannten Nichtverbreitungsvertrag bei den Vereinten Nationen, der ist auch bekannt als Atomwaffensperrvertrag. Der ist 1968 bereits abgeschlossen worden und unter dem Dach der Vereinten Nationen. Den haben auch sehr viele Staaten unterschrieben, auch Deutschland. Und in diesem Vertrag steht drin, dass in naher Zukunft, also jetzt von 1968 aus betrachtet, alle Staaten, die damals über Atomwaffen verfügt haben, sich hinsetzen und Abrüstungsgespräche beginnen mit dem Ziel der vollständigen Vernichtung aller Atomwaffen. Weltweit. Wir haben hier das gleiche Problem, was wir schon mit dem Klimaschutzabkommen von Paris haben. Das wurde ja 2015 abgeschlossen. Und die Fridays for Future und andere gehen nicht umsonst regelmäßig auf die Straße, weil sie sagen, alle Staaten, die das unterschrieben haben, sollen es bitte umsetzen. Und das haben wir auch beim Atomwaffensperrvertrag. Da steht schon drin, dass abgerüstet werden soll. Aber bislang ist da gar nichts passiert. Im Gegenteil, wir erleben in Großbritannien, dass die Zahl der Atomwaffen sogar noch erhöht werden soll, was auch von Seiten der britischen Regierung einen Völkerrechtsverstoß darstellt. Das heißt, seit 50 Jahren bewegt sich im Falle der atomaren Abrüstung überhaupt nichts. Und da muss die Friedensbewegung und die gesamte Zivilgesellschaft endlich massiv die Politik unter Druck setzen, dass da entsprechende Schritte unternommen werden.
Kann man das sagen? Ich meine, die Zahl der Atomsprengköpfe, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist zurückgegangen. Aber ja, so schwer mir der Begriff fällt, aber effektiver sind die jetzt inzwischen allemal, oder?
Also die Modernisierungsprogramme, die es in den verschiedenen Staaten gibt, die Atomwaffen besitzen, zielen darauf ab, dass man die Zielgenauigkeit der Atomwaffen verbessern möchte. Und es gibt sogar einige, ja, ich möchte mal sagen, in Anführungsstrichen verwirrte Stimmen, die der Meinung sind, dass wenn man eine Atomwaffe so modernisiert, dass sie besser trifft, dass man dann vielleicht doch einen Atomkrieg in begrenzter Weise führen könnte, was natürlich vollkommen verrückt ist.
Welche Entscheidungen stehen da in nächster Zeit an und welche Forderungen erhebt Greenpeace in diesem Zusammenhang, also jetzt was Atomwaffenverbotsvertrag etc. anbelangt?
Also Greenpeace fordert von der Bundesregierung, den Atomwaffenverbotsvertrag bei den Vereinten Nationen schnellstmöglichst zu unterzeichnen und wir fordern den Abzug aller Atomwaffen aus Deutschland und wenn im Zuge der Modernisierung dieser Atomwaffen, die jetzt noch in Büchel lagern, wenn die Atomwaffen in die USA gebracht werden, um sie technisch aufzurüsten, dann sollen sie am besten gleich da bleiben und nicht mehr zurückkommen. Und dann haben wir ein atomwaffenfreies Deutschland. Es gibt übrigens innerhalb der NATO Staaten, die nicht an der sogenannten nuklearen Teilhabe beteiligt sind. Und trotzdem sind sie weiterhin NATO-Mitglieder.
Ja, Elvis Presley spiele ich jetzt nicht, Return to Sender. Aber Musik mache ich jetzt trotzdem mal wieder. Ich habe hier jetzt zwei Titel im Laufe des Programms von dem Bridges Kammerorchester. Das ist ein Projekt, wo Flüchtlinge zusammen Musik machen, musizieren, komponieren etc. Und die hatten jetzt die letzten Tage eine CD veröffentlicht, Identigration. Und da spiele ich jetzt mal den Titel Silk Road. Bridges Kammerorchester, Silk Road, fetzig, fetzig. Gut, wir haben jetzt über die Atomwaffen gesprochen, über die Friedensabrüstungspolitik allgemein. Jetzt greifen wir uns mal aktuell kann man es vielleicht nicht gerade sagen, aber exemplarische Beispiele heraus. Es geht um ein strengeres Rüstungsexportgesetz. Kriegswaffenexporte in sogenannte Drittstaaten sollten in der BRD nur im Ausnahmefall genehmigt werden. Zunächst mal, Joe, was ist denn unter einem Drittstaat zu verstehen?
Also unter Drittstaaten versteht man die Länder, die zum Beispiel nicht Mitglied der Europäischen Union sind oder der NATO sind. Das versteht man unter Drittstaaten. Also alle Staaten, die da außerhalb sind.
Okay. Was ist ein Ausschlusskriterium, damit Rüstungsgüter in diese sogenannten Drittstaaten geliefert werden dürfen?
Ja, ein Ausschlusskriterium ist einfach der Verwendungszweck, denn in der Vergangenheit sind deutsche Waffen immer auch bei Konflikten eingesetzt worden, innerstaatlichen Konflikten eingesetzt worden. Es sind deutsche Waffen eingesetzt worden bei groben und der schlimmsten Menschenrechtsverletzungen und auch in Diktaturen. Und das kann einfach nicht sein. Wir bei Greenpeace legen insbesondere einen Fokus auf die sogenannten Klein- und Leichtwaffen. Das sind also Waffen, die von 1 bis 2 Personen transportiert werden können. Dazu zählen Handfeuerwaffen, Granatwerfer, Raketenwerfer, also alles, was 1 oder 2 Personen quasi tragen können. Denn gerade die Klein- und Leichtwaffen, die kann man auch, und das hat der ehemalige Generalsekretär der Vereinten Nationen, Kofi Annan, auch gesagt, das sind Massenvernichtungswaffen. Dadurch kommen sehr, sehr viele Menschen ums Leben.
Jetzt sind ja auch Ausschlusskriterien für diesen Export, dass es eben nicht in Kriegs- und Krisenländern, das hast du ja eben gerade angedeutet, wo Menschenrechtsverletzungen vorkommen, Spannungsregionen. Wie sieht es in der Realität aus? Also wird es
okay. Die Realität sieht schlimm aus, kann ich dazu nur sagen. Wir fordern ja ein sehr restriktives Rüstungsexportgesetz. Ich sag mal zwei Beispiele. Es ist zum Beispiel bekannt geworden, dass deutsche Waffen eingesetzt worden sind in Weißrussland gegen die Demonstranten, die für die Demokratiebewegung oft auf die Straße gehen. Da sind deutsche Handfeuerwaffen eingesetzt worden. Es sind deutsche Waffen eingesetzt worden in US-Bundesstaaten, in denen es rassistische Polizeigewalt gegeben hat. Ich sage nur Stichwort Black Lives Matter Bewegung. Dort sind deutsche Waffen eingesetzt worden. Das sind etwa Dinge, die wir gesetzlich verbieten wollen, dass sowas nicht mehr vorkommt. Also oder beispielsweise auch Waffenexport in die Türkei. Und wir fordern, dass solche Exporte unterbleiben, denn die Menschenrechtslage in der Türkei, da brauchen wir nicht lange drüber reden, die ist absolut nicht zufriedenstellend und deswegen darf man auch ans türkische Militär keine Waffen liefern. Und du hast es gerade, glaube ich, schon mal kurz erwähnt, die sogenannte Endverbleibskontrolle. Man weiß ja auch nicht, an welche Staaten diese Waffen vielleicht weitergegeben werden. Wir wissen aus der Vergangenheit, dass beispielsweise Waffen aus Deutschland ja im libyschen Bürgerkrieg aufgetaucht sind, dass die in Syrien aufgetaucht sind. Und was noch dazu kommt, sind die Güter, die man sowohl militärisch als auch zivil nutzen kann. Das jüngste Beispiel ist, das hat auch Greenpeace recherchiert, Myanmar, wo das Militär geputscht hat und jetzt viele Menschen für die Demokratie täglich demonstrieren und auch das auf Seiten der Demonstranten schon viele Opfer gegeben hat. Myanmar hat Schnellboote gekauft und die wurden aber nicht in Deutschland gebaut, sondern woanders. Aber auf diesen Schnellbooten sind deutsche Waffen montiert und es gibt deutsche Motoren in diesen Schnellbooten. Und das kann auch nicht sein. Also man muss, das nennt man die sogenannten Dual-Use-Güter. Das heißt, Motoren die man in ein Kriegsschiff einbauen kann oder die man in ein Frachtschiff einbauen kann. Da muss ganz genau geguckt werden, für welchen Zweck werden diese Motoren verwendet. Und wenn der Verdacht besteht, dass diese Motoren zum Beispiel in Panzer oder in Kriegsschiffe eingebaut werden, dann dürfen die nicht exportiert werden.
Ja, da hatte ich mir jetzt gerade nochmal ein Stichwort notiert, Lizenzen. Jetzt aber nochmal kurz auf die Länder, Region, die du gerade genannt hast, Syrien, Türkei und so weiter. Ich glaube, ein ganz prominentes Beispiel ist der Bürgerkrieg im Jemen.
Ja, das ist ein sehr, sehr prominentes Beispiel. Da gibt es leider ein Unternehmen in Deutschland, die Firma Rheinmetall, die sich da, die da sehr viel, wie sagt man hier in Frankfurt, sehr viel Dreck am Stecken hat, weil sie Waffen bzw. Bomben an Saudi-Arabien, für Saudi-Arabien hergestellt hat, die wurden dorthin geliefert, oder auch das ägyptische Militär hat Waffen gekriegt. Und das sind Länder, die am Krieg im Jemen beteiligt sind. Und dort kommen dann deutsche Waffen zum Einsatz. Und auch das muss verhindert werden, dass sowas sofort gestoppt wird und auch in Zukunft bei anderen Konflikten nicht mehr passiert, dass da reihenweise deutsche Waffen benutzt werden.
Weiteres Beispiel ist Mexiko, aber da gehen wir nachher nochmal kurz in einem anderen Zusammenhang drauf ein. Du hattest es gerade eben auch erwähnt, diese Dual-Use-Waffen, die sowohl zivil als auch militärische Komponenten beinhalten. Wie sieht denn das mit Lizenzen aus?
Das ist ein weiteres Thema. Ein prominentes Beispiel dafür ist das G3-Gewehr. Das wird von Heckler und Koch produziert oder wurde produziert. Und Lizenzen für dieses Gewehr sind in sehr viele Länder gegangen, beispielsweise auch nach Pakistan, wo dieses Gewehr bis heute in Lizenz hergestellt wird. Und von dort aus natürlich in alle möglichen Regionen der Welt weiterverkauft wird, ohne dass das von Deutschland aus verhindert werden kann. Also auch bei der Vergabe von Lizenzen muss sehr viel restriktiver gehandelt werden und sehr, sehr viel mehr verboten und auch kontrolliert werden.
Genauer drauf geguckt. Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut veröffentlicht ja regelmäßig Zahlen zu Rüstungsexporten, also SIPRI ist die Abkürzung von dem Institut. Die haben erst vor rund 2 Wochen war das die aktuellen Daten zu weltweiten Rüstungsexporten veröffentlicht. Wo steht denn die BRD in dieser nun ja Rangliste? Das ist etwas beschönigend, der Begriff, finde ich.
Leider nicht auf dem letzten Platz, was toll wäre, oder wenn sie gar nicht in dem Ranking auftauchen würde, aber wir stehen, oder Deutschland steht da leider auf dem Platz 4.
Ja. Hinter?
Hinter den USA, hinter Russland, den Dritten weiß ich, habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. China, genau. Okay. Aber wie gesagt, Platz 4, gut, in der Bundesliga würde das heißen Champions League, aber...
Wie die Eintracht zurzeit, da wäre es ja schön, ja, so einen Platz zu halten, oder?
Bei SIPRI ist das die Champions League des Todes, würde ich mal sagen. Ja. Und das ist natürlich etwas,
weniger erfreulich.
Da ist Kreisklasse besser als Champions League.
Okay. Jetzt hatte ich gerade angedeutet, jetzt gehen wir mal kurz auf 2 Fälle ein, die mehr oder weniger aktuell sind. Gerichtsverfahren, Prozesse, Ermittlungen von Anfang 2019, einmal gegen die Firma Sieg Sauer, die in Eckernförde sitzt, und Heckler & Koch in Oberndorf im wunderschönen Schwarzwald. Worum ging es denn bei diesen Prozessen? Die hatten ja vom Kern her gleiche, zumindest ähnliche Probleme.
Ja, da ging es darum, dass deren Waffen eben in Regionen oder an Orten aufgetaucht sind, wo sie eigentlich nichts zu suchen hätten und wo es auch gar nicht erlaubt war, dass die Waffen dort hin verkauft werden dürfen. Und das ist eben Gegenstand dieser Gerichtsverfahren. Denn das sind Verstöße gegen die jetzige Rüstungsexportgesetzgebung. Und da hat der Staatsanwalt gesagt, hierin sehe ich einen Grund, Anklage zu erheben. In Mexiko beispielsweise sind vor einigen Jahren viele Studenten erschossen worden, unter anderem mit Waffen von Heckler und Koch, und zwar in einer Gegend von Mexiko, wo diese Waffen eigentlich gar nicht zu suchen hätten. Und das ist unter anderem auch Gegenstand dieses Gerichtsverfahrens.
Da haben wir das Stichwort, das du vorher schon erwähnt hattest, jetzt habe ich es nicht ganz parat,
Verbleibskontrolle.
In Verbleibskontrolle. Was verstehst du da? Was verstehen wir darunter oder was wird darunter verstanden?
Darunter versteht zumindest die Politik, dass der Empfänger der Waffen quasi versichert, dass diese Waffen nur für einen ganz bestimmten Zweck benutzt werden, an einem ganz bestimmten Ort und dass die nicht weitergegeben werden. Was aber in der Praxis überhaupt nicht funktioniert, wie wir wissen.
Ist das überhaupt kontrollierbar?
Nee, das ist es nicht, weil man müsste
einfach gar keine Waffen exportieren.
Genau, das ist nämlich auch einer der stärksten Argumente gegen Waffenexport, weil man das nicht kontrollieren kann. Man kann nicht mit jeder deutschen Pistole, die irgendwo in ein anderes Land geliefert wird, einen deutschen Polizisten mitschicken, damit er gucken kann, was mit dieser Waffe gemacht wird. Das funktioniert nicht. Deswegen keine Waffenexporte mehr in dieser Weise.
Genau, jetzt kommen wir zum letzten, mehr oder weniger zum letzten Punkt, bevor wir nochmal auf die Ostermärsche eingehen, ein, zwei Sätze. Welche Vorschläge oder Forderungen, Greenpeace hat ein verbindliches Rüstungsexportgesetz, kann man sagen, vorgeschlagen oder erarbeitet. Was beinhaltet das?
Das beinhaltet zum Beispiel, dass keine diese Drittstaatenregelung, die wir vorhin schon besprochen haben, also keine Waffen mehr in Drittstaaten und eine strenge Kontrolle von Rüstungsexporten auch in Staaten, die, sage ich mal, innerhalb Europas oder innerhalb der NATO liegen, aber trotzdem, dass man drauf guckt, dass kein Missbrauch mit diesen Waffen getrieben wird, wie beispielsweise in der Türkei, oder dass diese Waffen dann außerhalb der NATO irgendwo in der Weltgeschichte rumgeistern. Dieses Rüstungsexportgesetz oder den genauen Vorschlag, den kann man sich auf der Webseite von Greenpeace Deutschland genau angucken. Ist eine sehr interessante Lektüre für juristisch interessierte Menschen. Da kann man mal reingucken.
Aber kein Gute Nacht mehr, oder?
Nee, Nachtlektüre nicht. Aber das ist, wie gesagt, schon ein großer Schritt in die richtige Richtung. Natürlich ist das Endziel, ich denke nicht nur von Greenpeace, sondern der gesamten Friedensbewegung, dass man überhaupt nirgendwo mehr auf der Welt irgendwelche Waffen irgendwohin exportiert. Ja, und deswegen machen wir zum Beispiel auch die Ostermärsche.
Genau, dann sag doch mal, was da ansteht.
Ja, am 5. April, am Ostermontag, gibt es bundesweit wieder an zahlreichen Orten Ostermärsche, entweder auf der Straße oder virtuell. Im Moment kann man nicht genau sagen, welche Ostermärsche virtuell oder auf der Straße stattfinden. Das muss vor Ort entschieden werden, je nachdem, wie die Pandemielage sich darstellt. Aber viele, viele Organisatoren haben auch schon zwei Varianten geplant, sowohl einen Ostermarsch auf der Straße als auch im Netz, wenn auf der Straße der Ostermarsch nicht möglich ist aufgrund der Corona-Pandemie. Da schaut man einfach auf die Webseite der Friedenskooperative, also www.friedenskooperative.de. Da kann man gucken, an welchen Orten in Deutschland Ostermärsche stattfinden und ob sie auf der Straße stattfinden oder ob sie virtuell stattfinden. Jedenfalls ist es wichtig, dass ganz, ganz viele Menschen sich da beteiligen, um auch ein deutliches Signal an die Politik zu geben, für eine friedliche Welt ohne Atomwaffen, ohne Rüstungsexporte und alles, was dazugehört.
Hier in Frankfurt gibt es am Ostermontag eine zentrale Kundgebung. Also mein Radio X sendet überwiegend im Frankfurter Raum, ein bisschen drüber hinaus. Aber mal ganz kurz zu dem hier in Frankfurt am Römer. Wenn es
die Situation zulässt, genau. Dann ist die, also wenn es auf der Straße eine Demo geben kann, dann ist die Abschlusskundgebung am Ostermontag um 13 Uhr auf dem Römer mit Musikbeiträgen, mit Redebeiträgen. Wer Lust und Laune hat und Zeit hat, kommt, kann da hinkommen. Es gibt auch ein sehr strenges Hygienekonzept. Das mussten ja auch die Organisatoren bei der Stadt vorlegen, die Demo angemeldet haben. Wenn es eine virtuelle Version gibt, die auch vorbereitet wurde, dann kann man das auf der Webseite der Friedenskooperative kann man das nachlesen. Einfach mal vorher noch sich informieren und dann entscheiden, ob man mit auf die Straße geht oder virtuell dabei sein möchte. Auf jeden Fall, jeder, der sich virtuell oder auf der Straße beteiligt, ist absolut wichtig.
Ja, Joe, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute vom Homeoffice, in dem Fall wirklich Homeoffice. Der Appell an die Leute, beteiligt euch interessiert euch an dem Thema, guckt nach in den Medien, wie das mit den Ostermärschen aussehen wird.
Also es gibt ja in der Zukunft, wenn ich das kurz noch ergänzen darf, auch noch weitere Termine, zum Beispiel der 8. Mai oder dann haben wir im August wieder die Gedenktage Hiroshima und Nagasaki und außerdem ist in diesem Jahr auch wieder eine Konferenz zur Überprüfung des Atomwaffensperrvertrages. Also es gibt genügend Gründe für die Friedensbewegung, für Greenpeace und für alle anderen, in diesem Jahr noch auf die Straße zu gehen oder im virtuellen Raum unterwegs zu sein. Wichtig ist, dass sich was bewegt und dass die Politik merkt, dass ein Großteil der Bevölkerung die bisherigen Entwicklungen nicht mehr mitträgt.
Okay, und jetzt nochmal was ganz Hausinternes. Du machst auch den Schnupperabend. Steht da einer an im April, weil ja der erste Montag im Monat jetzt Ostermontag ist?
Ja, wer sich für Greenpeace Frankfurt interessiert und das, was wir tun, der ist herzlich eingeladen am 12. April, das ist der Montag nach dem Ostermontag, um 18 Uhr an unserem virtuellen Schnupperabend teilzunehmen. Einfach eine E-Mail schreiben an Greenpeace Frankfurt und dann bekommt man die Zugangsdaten. Wir freuen uns, wenn ganz viele Leute virtuell mit dabei sind.
Okay, nochmals besten Dank und auch, wir sehen oder hören uns, wenn es auch nur vor der Glotze ist. Joe, mach's gut, bis zum nächsten Mal.
Ja, und bleibt gesund.
Okay. Ja, und für euch am Radio noch ganz kurz, vielen Dank, dass ihr dazugehört habt. Ich hoffe, es war wieder für euch mal interessant, trotz der vielleicht ein oder anderen technischen Unzulänglichkeit. Ich mache jetzt nochmal etwas Musik. Da gibt es, Moment, jetzt muss ich den Titel dann doch zuerst nochmal aussuchen. Nochmal was von Bridges. Der Titel heißt Bukimis.